Heute geht es bei CT Uplink um Network Attached Storage. Das sind diese Kisten, wo man seine Daten draufschmeißt und dann beiseite stellt und im Idealfall vergisst, aber nicht immer. Irgendwann kommen die in die Jahre, sind alt und lahm und müssen aufgerüstet werden. Und da klären wir heute, wie man das macht und wie man es vor allen Dingen sinnvoll macht.
CT Uplink.
Hallo und willkommen bei CT Uplink. Ich sitze hier heute im Studio mit Christoph Windeck und Lutz Labs und wir sprechen über Netzwerkspeicher. Relativ praktisch, kann man Daten drauf sichern, man kann in einem Docker-Image vielleicht sogar eigene Serveranwendungen hosten, viele haben da ihre Musik- und Filmsammlung und dann irgendwann ist die Kiste nach 10 Jahren doch alt und lahm. Kann ich die aufrüsten und lohnt es sich?
Ja, fangen wir
einfach mal an.
Ja und ja. Aber es hängt sehr vom Gerät ab. Und das ist die eigentliche Schwierigkeit, also rauszukriegen, was habe ich für ein Gerät und was kann ich genau aufrüsten. Also was praktisch immer geht, dann sind wir gleich bei Lutz, sind die Festplatten, logischerweise. Also die Geräte.
Bei 10 Jahren würde ich vielleicht so mal langsam sagen, weiß ich nicht so genau, ob da noch die ganzen großen Platten noch reinpassen, ist die nächste Frage.
Ach so, das ist ja schon auch noch ein Problem,
ja.
Genau. Aber also grundsätzlich sind die Festplatten einfach das, was klar auf der Hand liegt. Die haben ja Wechselschächte, also wir können es ja mal kurz vorführen. Hier sind jetzt gar keine Platten drin, aber das ist jedenfalls super easy. Da sind solche Wechselrahmen drin und die Platten, die fummelt man hier einfach so rein, meistens werkzeuglos sogar, und steckt sie dann wieder rein. Und damit kann man die Platten aufrüsten und die Geräte haben in der Firmware typischerweise auch eine Funktion, um die alten Daten, also nicht schnell, das kann man nicht mehr sagen, aber zielgerichtet auf das neue Laufwerk zu kopieren.
Ja.
Also der Hintergrund ist, dass man ja oft irgendwie ein RAID hat oder zum Beispiel nur eine Platte drin hatte. Das kann man übrigens auch machen. Man muss da ja nicht mehr reinstecken. Und dann haben die in ihrer Firmware, also der Bedienoberfläche, Funktionen, wie man von A nach B kopiert. Also das ist eigentlich alles relativ ja, verständlich und kann man machen, aber vielleicht sollte Lutz jetzt erklären, also welche Haken es dabei gibt bei ganz, ganz alten Geräten, wenn
wollte,
wir so tief einsteigen.
Ich wollte gerade sagen, so wie du es beschreibst, klingt es ja ganz einfach, aber dann hättet ihr da keinen großen Themenkomplex zugeschrieben. Und was mir aufgefallen ist im Artikel, ihr schreibt nämlich sowas, weil das wäre jetzt auch mein Gedanke, ne? Ist lahm irgendwie, ich baue eine neue Platte rein. Ihr habt aber im Artikel den schönen Begriff kontraintuitives Aufrüsten verwendet. Also so meine erste Idee irgendwie, ja, einfach neue Platte rein. Damit ist es nicht getan. Ich gehe mal davon aus, es geht nicht jede Platte. So, und aus der Desktop-Umgebung weiß ich irgendwie, ja, nimm eine SSD, die ist schön schnell. Ist das fürs NAS auch so? Wahrscheinlich ist es nicht so leicht, oder Lutz?
Ganz so leicht ist es natürlich, war ja nicht anders zu erwarten. Ne? Also SSDs lohnen sich im NAS fast nie, weil die Netzwerkanbindung einfach meistens gar nicht schnell genug ist.
Ja.
Und weil man ja meistens auf dem NAS ja Videos, Musik, sonst irgendwas hat, wo es gar nicht notwendig ist, dass das so mega schnell kommt. Also man hat vielleicht auf dem NAS noch seine Docker-Images, ja. Oder man hat seine virtuellen Platten da liegen, also die VMware und so ein Zeug. Wenn man vom NAS diese Sachen starten möchte,
ja,
dann ist eine schnelle Anbindung natürlich sinnvoll und natürlich auch eine SSD da drin. Aber das ist, glaube ich, im Heimbereich, sagen wir zumindest mal selten.
Okay, meine Idee wäre jetzt vielleicht auch so ein bisschen so NAS, will man ja auch Daten halb für die Ewigkeit konservieren. Ausfallsicherheit ist bei den SSDs jetzt natürlich schon viel, viel besser als noch vor etlichen Jahren. Aber da ist wahrscheinlich eine mechanische Platte immer noch die bessere Wahl, wenn es um Langzeitarchivierung geht, oder?
Nicht zwingend.
Nicht zwingend.
Nein, nicht zwingend. Das ist natürlich noch ein ganz anderes Thema, was mit NAS erstmal gar nichts zu tun hat. Also ein Backup brauchst du ja sowieso. Mhm. Hilft ja nichts. Ne? Also über Backup können wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen sprechen. Was das, also auch ein RAID, was ja Christoph eben schon angesprochen hat, ersetzt ja kein Backup.
Ja.
Ich glaube, wir vermischen gerade eine ganze Menge Dinge.
Ja, das Problem ist, dass die Kisten halt auch eine ganze Menge Dinge tun. Ne? Also sie sollen schon schnell sein, wenn sie Anwendungen starten, sie sollen aber sicher sein.
Lass uns mal kurz bei den 10 Jahre alten Kisten bleiben, wo man vielleicht keine neue Platten mehr einbauen kann.
Mhm.
Also keine ganz modernen, ganz großen Platten. Wir sind bei Festplatten inzwischen bei 24 Terabyte.
Ja.
Seagate hat schon so ein paar 29 Terabyte Platten und nächstes Jahr kommen dann so endlich diese Hammer-Festplatten. Und ältere Firmware, die hat halt manchmal Beschränkungen, sodass dann eben solche großen Platten nicht mehr funktionieren. Mhm. Und bei einem 10 Jahre alten NAS-Gerät ist auch die Frage, ob man das überhaupt noch in einem Netz betreiben möchte, was irgendwie mit dem Internet verbunden ist. Sicherheitslücken,
ne? Ja.
Keine Firmware-Updates, das ist ja das Nächste. Also bei einem 5 Jahre alten Gerät wahrscheinlich geht's noch, da kann man auch größere Platten einbauen. Aber wenn es dann irgendwann ganz alt wird, dann würde ich mal langsam noch ein bisschen nachgucken, ob da nicht doch noch mal vielleicht ein neues Gerät angesagt wäre.
Und wenn ich jetzt in dem Bereich bin, wo es sich noch lohnt, eine neue Platte reinzustecken, das mache ich ja üblicherweise, weil mir der Platz dann irgendwann ausgeht auf dem NAS. Worauf achte ich dann, wenn ich mir eine neue Platte aussuche?
Ja, auf die richtige Größe erstmal, ne? Klar. Mhm. Also kontrainduktiv hatten wir ja vorhin, ne?
Ja.
Wenn das NAS zu langsam ist, dann kann eine schnellere Platte nicht helfen.
Mhm. Da wollten wir gleich, oder ja, da werde ich gleich noch drauf kommen. Es gibt interessanterweise auch ein paar Flaschenhälse, nicht nur einen, weswegen auch das Zusammenspiel der Komponenten natürlich irgendwie wichtig ist.
Genau.
So, aber also im Prinzip, wenn es jetzt vom Formfaktor passt und kann ich eigentlich jetzt losgehen und von einem namhaften Hersteller eine x-beliebige Platte kaufen?
Nee, es gibt ja nur drei namhafte Hersteller quasi.
Überhaupt nur noch drei Hersteller überhaupt von Festplatten. Nur noch
drei Hersteller,
also es
genau.
Gibt einfach nicht mehr viele. Kann man ja sagen, das ist
Western Seagate, Digital. Seagate, Toshiba, Western Digital.
Ja. Genau. Und die haben zum Beispiel, früher haben wir immer empfohlen, eine Platte aus einer NAS-Baureihe zu nehmen. Da gab es extra welche für NAS. Da sind wir mittlerweile von weg, weil die Platten, es werden gar nicht mehr so viele Platten entwickelt.
Ja.
Also diese, fangen wir vielleicht mal beim Preis-Leistungs-Verhältnis erstmal an. Also man muss sich jetzt klar machen, wir haben gerade auch ein paar Platten für Tests gekauft. Und was hatte ich gesagt? 12 Terabyte kosten jetzt unter 200 Euro.
Mhm.
Also das ist gar nichts mehr. Und dieser Markt ist hart umkämpft.
Mhm.
Und da haben die dann nur noch wenige Designs. Ja? Und Desktop-PC-Platten sind ein bisschen billiger.
Ja.
Aber auch kleiner.
Aber auch kleiner, die gibt es gar nicht mehr mit 12 Terabyte. Also bei 12 Terabyte hat man ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sozusagen an Euro pro Terabyte, was man ausgibt. Ja? Also kleinere Platten lohnen im Grunde kaum noch für ein NAS.
Mhm.
Und diese Desktop-PC-Platten, die sind nicht für Dauerbetrieb ausgelegt. Das heißt jetzt im Grunde nicht viel in einem privat genutzten NAS, aber wir würden trotzdem eher zu einer NAS- oder Serverplatte raten. Und es gibt auch noch welche für NAS und Server.
Mhm.
Aber Lutz, wann hast du die getestet? Welche Ausgabe war das? 19, 16?
Irgendwie sowas, ja.
Ja. Da kam dann eigentlich raus, also man findet keinen Unterschied mehr.
Mhm.
Ja? Also man kann diese Serverplatten nehmen, die sind nämlich witzigerweise etwas billiger.
Meistens.
Die meistens,
meistens.
Genau.
Also kommt ein bisschen auf die Kapazität
genau
an. Also je größer die Kapazität wird, desto billiger sind sie eigentlich pro Terabyte gerechnet, die Serverplatten.
Mhm.
Also die speziellen NAS-Platten gibt's, kann man auch wunderbar benutzen. Aber vor allen Dingen sollte man natürlich, bevor man einfach losläuft und eine Platte kauft, mal beim Hersteller seines NAS nachgucken, ob der nicht irgendwelche Listen hat, welche Platten denn da sozusagen reingehören.
Okay.
Also welche er getestet hat. Wo er sagt, die sind kompatibel zu meinem NAS. Für einen Privatmann ist das relativ egal, behaupte ich mal. Aber wenn man damit irgendwie Stress hat, dann hat man vielleicht nur einen Ansprechpartner, wenn dann der NAS-Hersteller die Platte auch wirklich zertifiziert hat,
ja,
für sein NAS. Ja, ansonsten kann man grundsätzlich eigentlich alles einbauen.
Und wie würde ich jetzt von der Speicherkapazität, was wäre da eine sinnvolle Strategie? Nehme ich jetzt, also du hattest jetzt gesagt, irgendwie 12 Terabyte hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Genau, da ist im Moment so ein bisschen der Sweet Spot, danach wird es wieder teurer.
So, also ist es dann
14, 16, also
irgendwas
in der Größenordnung.
In der Gegend, ja.
Also ist es dann vielleicht sogar cleverer irgendwie, wenn ich jetzt ganz viel Speicher brauche, dass ich sage, ich nehme lieber zwei etwas kleinere oder ich gehe jetzt
nicht
doch all in und stecke lieber eine große rein. Was ist da am cleversten?
Eine große ist meistens einfach aus einem anderen Grund noch sinnvoller, weil die braucht nur einmal Strom.
Mhm.
Und macht nur einmal Lärm zum Beispiel.
Macht nur einmal Lärm,
genau,
ja.
Also wir sind mittlerweile eigentlich nach vielen Jahren Erfahrung, also RAID 5 aus 3 Platten, wo man ja so lange Jahre gesagt hat, Plattenplatz ist teuer und ich habe dann weniger Verschnitt als bei einem RAID 1. Vielleicht sollte man es kurz erklären. Also eine Platte alleine, wenn die ausfällt, sind alle Daten weg. Logisch.
Genau.
Dann gibt es die einfachste Möglichkeit, Redundanz zu erzeugen, ist das RAID 1, sogenannter Spiegel, auch Mirroring genannt.
Ist aber auch die teuerste Möglichkeit.
Ja, da werden einfach die Daten von der einen Platte auf die andere kopiert, sind also beide da.
Ist alles doppelt
gespeichert. Zahle ich also genau. Das Doppelte, ja. Großes Achtung, ersetzt kein Backup. Ne? Kann also sein, ich habe, wir hatten vor 3 Jahren war es das im Ahrtal. Also wenn mir das Ding überschwemmt oder wenn es mir geklaut wird oder wenn ich einen Zimmerbrand habe, sind die Daten trotzdem weg auf einem RAID 1, auch wenn die Platte bis dahin heile war.
Ja.
auf jeden Fall ist das erstmal Redundanz. Ach so, und schützt natürlich auch nicht vor Verschlüsselungstrojanern, muss man sich immer klar machen.
Oder Dummheit,
genau. Also Backup ist immer wichtig. Und deswegen kann man sich überlegen, will ich das überhaupt? Mache ich zum Beispiel nur eine Platte rein und mache möglichst häufig Backups auf eine USB-Platte zum Beispiel, die ich kaufe.
Oder andersrum, ist mein NAS-Strom mein Backup?
Genau, muss man überlegen. Das NAS muss ja nicht das Hauptbackup sein. Man kann ja ein Backup noch woanders hin machen, am PC direkt. Das hängt eben immer von der individuellen Konfiguration ab. Aber wir waren bei den Redundanzen, also RAID 1, Spiegel, du kaufst die Platte zweimal und hast aber nur einmal die Kapazität sozusagen, weil es kopiert wird. Und bei RAID 5, das war so ein bisschen die beliebteste Form früher in den NAS, die mehr als 2 Einschübe hatten, du brauchst nämlich mindestens 3. Da hat man die Daten dann auf 3 Platten verteilt und man hat nur den Platz von einer verloren. Ja,
für man die hat Parity-Informationen.
Genau, wollte ich sagen, da wurden die Daten verteilt und die dritte Platte hat sich so ein bisschen sozusagen
gekümmert, was wo liegt. Vermischt,
ne? Aber das wurde alles, genau, blockweise. Man muss dazu sagen, jetzt, genau, und dann hat man ein bisschen Speicherplatz sozusagen gespart. Aber auf Kosten von Rechenleistung und Komplikationen. Mhm. Also, das kann man weiterhin machen. Wir würden sagen, im Privathaushalt, wo eine 16-Terabyte-Platte jetzt oder eine 12-Terabyte-Platte 180 Euro kostet, eigentlich lohnt das nicht. Man sollte mal überlegen, reicht nicht ein häufiges Backup und eine Platte? Oder nehme ich halt ein RAID 1 und ein RAID 5 ist eigentlich schon eine schwierige Entscheidung, wo man sagt, dann hat man 3 Platten laufen. Man muss auch die Energiekosten heute sehen. Jede Platte braucht, ich hatte es jetzt gerade mal wieder ausgerechnet, sagen wir mal 5-6 Watt brauchen die auch im Leerlauf.
Ja.
4-6 kann man sagen. Viele NAS können die runterfahren automatisch, zumindest nachts.
Ja.
Aber wenn sie jetzt durchläuft, ist man schnell bei 50 Euro Stromkosten für eine einzige Platte pro Jahr. Wenn man jetzt sagt, ich habe die 5 Jahre laufen, also man sieht schon, in welche Größenordnung da kommt. Also das lohnt sich dann schon, lieber eine größere Platte zu nehmen und weniger davon. Ganz grundsätzlich als Denkrichtung. Wir wissen ja nicht, was die Leute haben möchten.
Kann ja auch sein, dass sie mit 2 Terabyte auskommen.
Ganz genau.
Dann ist natürlich 12 Terabyte schön, dass da der Sweet Spot ist, aber natürlich vollkommener Schwachsinn.
Ja, klar. Das stimmt. Ja, ich höre so ein bisschen raus, dass insbesondere RAID eigentlich die Sache unnötig verkompliziert. Weil wenn
RAID 5.
RAID 5. Weil wenn ich jetzt eine Platte einfach in der Größe meiner Wahl habe und mache da regelmäßig ein Backup von und lege die Platte mit dem Backup einfach in eine Schreibtischschublade oder in einen anderen Raum, da kommt dann eine angeschlossene, nicht angeschlossene Platte, kommt auch kein Kryptotrojaner.
Genau.
Dann bin ich da ja auf der sicheren Seite. Und was ich mich halt auch gefragt habe, wenn
ganz kurz noch dazu, ist mir gerade entfallen. Also immer wieder, gerade bei QNAP, ne, hatten wir das in letzter Zeit, also die Marken Synology und QNAP sind in Deutschland die meistverkauften, muss man immer wissen, weil es dafür auch sehr viele wie nennt man die, Plugins oder Apps gibt, die man da einfach easy installieren kann. Das ist halt, bei diesen beiden ist die Auswahl besonders groß. Ja? Das gibt es auch für alle anderen, aber deswegen habe ich die Marke QNAP erwähnt und da gibt es immer wieder Sicherheitslücken. Ist ja logisch. Mhm. Es gibt auch Patches. Du hattest es schon erwähnt. Es gibt Kryptotrojaner, die gezielt auf diese NAS losgehen. Das muss man sich bewusst machen. Das ist nicht so, dass das eine theoretische, also dass wir hier theoretisch warnen, sondern wir berichten so ungefähr alle 1,5 Jahre oder sowas. Gibt es immer mal wieder so einen Verschlüsselungstrojaner, der gezielt auf NAS losgeht, wenn die eben Funktionen online bereitstellen. Also wenn die irgendwie aus dem Internet erreichbar sind. Und insofern ist das keine bloße Theorie. Also man muss sich das klar machen, dass man da potenzielles Angriffsziel ist. Ja? Und deswegen auch der Tipp, also die Frage, ob RAID 1 überhaupt noch oder überhaupt ein RAID genau vor den Gefahren schützt, die eigentlich die wesentlichen Gefahren sind. Mhm, ne? Ja. Das ist so ein bisschen der Gedanke, weil man denkt immer, meine Platte fällt aus, meine Platte fällt aus. Ja, die einzelne Platte darf eigentlich sowieso keine Rolle spielen, wenn die Daten wichtig sind, sondern man braucht mehrere Kopien und die Angriffsszenarien sind ein bisschen andere.
Ja. Und nochmal das 3-2-1-Prinzip erwähnen.
Ja.
Ne? 3 Kopien braucht man insgesamt von einer Datei, wenn sie wichtig sind, auf 2 verschiedenen Datenträgern und eine davon außer Haus.
Gut, außer Haus ist jetzt schwierig bei 12 Terabyte.
Warum? Naja. Wenn du 12 Terabyte wichtige Daten hast, dann wirst du dich drum kümmern. Kein Backup, kein Mitleid.
Das ist tatsächlich ein Punkt. Ne?
Also man hat natürlich auch Daten, die nicht unbedingt im Zugriff sein müssen. Ich spreche jetzt mal nicht nur von Filmen, die man irgendwie als Sicherheitskopie hat, sondern ich sag mal Kinderbilder. Ja. Das ist für viele Familien sehr wichtig und die möchte man 30 Jahre lang aufheben, um am 50. Geburtstag seines Sohnes dann sozusagen den zu foppen. Mhm. Und die muss man aber ja nicht die ganze Zeit neu spiegeln, sondern das ist ja eigentlich Archiv. Also man muss auch da, um diese Datenmassen irgendwie vernünftig aufzuteilen. Also das kann heutzutage, solange man kein Gigabit Ethernet bis in jede Wohnung hat, ja, wird man es nicht schaffen, Multi-Terabyte-Datenpakete die ganze Zeit auf mehrere Datenträger zu backuppen. Also außer man macht das natürlich gewerblich. Mhm. Ja, aber für einen Privathaushalt sollte man sich gut überlegen, einfach nur, weil man die Datenmasse billig kaufen kann. Das ist nicht wirklich schlau, weil man dann eben, du hast es ja schon angedeutet, also selbst mit Gigabit Ethernet dauert das Backup von so einer Platte, wo sind wir da, in der Größenordnung von 20 Stunden, wenn ich die komplett kopieren möchte. Ja, die ist einfach nicht schneller, das Interface, beziehungsweise Gigabit Ethernet macht halt nur 100 MB ungefähr. Mhm. Und dann dauert es halt entsprechend. Also das sind so Überlegungen, die man bei diesem Upgrading halt grundsätzlich sich überlegen sollte, wie sinnvoll ist die Datenmasse, mit der ich hier hantieren möchte.
Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Frage des Nutzungseinsatzes vom NAS. Ne? Also das, weil du jetzt nämlich die LAN-Anbindung gerade ansprichst, das hatte Lutz ja eben schon angedeutet. Ich brauche eigentlich keine SSD in dem Gerät, weil es üblicherweise dann die Netzwerkverbindung der Flaschenhals ist. Was nützt mir eine Platte, die mit XY Megabyte pro Sekunde schreiben kann, wenn ich das nicht durch mein Netzwerk durchkriege? Lohnt es sich denn da jetzt und geht es technisch überhaupt, dass ich sage, okay, ich rüste hier jetzt auch die Netzwerkschnittstelle auf. Hier hinten sind jetzt zwei Buchsen dran. Ist das irgendwie ein Mainboard, wo die einfach hart draufgelötet sind? Oder kann ich da was machen?
Ja, also wir sind im Moment ja im Standard sozusagen immer noch bei 1 Gigabit Ethernet. Mhm. Da hatte ich gerade erwähnt, 110 Megabyte Sekunde kriegt man da durch. Ja. Und diese Platten, diese modernen Platten, die sind auf ihren schnellsten Zonen mittlerweile bei 280 ungefähr. Und in den langsamsten Zonen.
Ja, so bei 120.
So, 120 oder so. Das heißt, die reichen völlig aus. Jetzt gibt es natürlich auch schon seit vielen Jahren 10 Gigabit Ethernet und in Rechenzentren auch 400 oder so. Aber da braucht der Adapter dann so viel wie das ganze Netz an Strom. Und er kostet auch ein paar hundert Euro. Das möchte man nicht. Aber was sehr bezahlbar geworden ist, ist 2,5 Gigabit Ethernet. Ja. Die Kollegen sprechen immer von N-Base-T. Also N steht dann immer 2,5, 5, 10. Da gibt es diese Stufen. Ein 10 Gigabit Ethernet-Adapter kostet immer noch so mindestens 90 Euro. Und braucht einen PCI-Express-Steckplatz. Und den haben eben die wenigsten NAS, muss man ganz klar sagen. Also eigentlich, da müssen wir nachher noch drauf kommen, welche NAS es überhaupt gibt. Aber die billigsten haben zum Beispiel gar keine Erweiterungsmöglichkeiten per PCI-Express. Ja. Dann gibt es so eine Klasse, die dann neu so ab 350 Euro gekostet haben. Da finde ich manchmal einen PCI-Express-Steckplatz, eher erst ab 500 Euro für das Gerät. Das sind aber eigentlich schon obere Mittelklasse-Geräte. Mhm. Also die meistverkauften kann ich so nicht erweitern. Was aber geht, viele haben USB 3 als externe Buchse. Mhm. Und es gibt zum Beispiel für Synology gibt es einen Treiber, den man da nachinstallieren kann, um einen USB-Ethernet-Adapter anzuschließen. Und die gibt es relativ preisgünstig eben auch schon mit 2,5 Gigabit Ethernet. Ja, da habe ich immerhin das 2,5-fache. Ja. Ja, wenn ich also jetzt häufig große Datenmengen kopiere, weil ich ein größeres Backup mache oder sowas, dann habe ich die halbe Zeit, kann man grob sagen. Ja, also das bringt schon was. Und diese Platten sind zum Beispiel auch noch schnell genug dafür. Also 200 30 Megabyte oder sowas kann man ungefähr
schätzen. Wenn sie nicht voll sind.
Wenn sie nicht voll sind, genau. Kriegt man da raus. Also das heißt, man kann bei vielen NAS, kann man das per USB-Adapter extern erweitern. Ich glaube, das ging bei 20, 25 Euro kostet so ein Adapter. Mhm. Der braucht ein bisschen Strom, muss man natürlich dazu sagen. Und ich muss ein NAS haben, wo ich diesen Treiber reinfummeln kann.
Ja. Das ist wahrscheinlich das größte Problem.
Ja, ich glaube, QNAP hat sogar so einen 2,5 Gigabit Adapter. Das haben die Kollegen geschrieben. Ich habe es durchgelesen, aber ich kann mir die Namen immer nicht merken. Es gibt einen NAS-Anbieter, der verkauft einen eigenen Adapter und der hat natürlich den Treiber dann in seiner Firmware.
Ja.
Der Nachteil ist, wenn ich ein älteres NAS habe, was nur einen USB-3-Port hat, dann ist der natürlich jetzt belegt.
Ja.
Also wenn ich da immer meine Backup-Platte angeschlossen habe, ist es doof, aber im Prinzip ist das möglich und ich kriege immerhin die doppelte Datenrate raus.
Okay, also das heißt, wenn ich jetzt ein etwas teureres habe mit einem PCIe-Steckplatz, dann kann ich einfach in den Computerladen meines Vertrauens gehen, eine x-beliebige Karte kaufen, das wird schon passen, weil das ist ja alles auf- und abwärtskompatibel beim PCI-Express.
Nein, nein, so ist es auch nicht. Also man sollte schon auf da ganz genau auf die Kompatibilitätslisten achten. Es gibt günstige Adapter, die gehen.
Ja.
Man kann aber eine Niete ziehen, das muss man sagen. Bei 2,5 Gigabit Ethernet gab es also lange Zeit, es gibt so einen ganz verbreiteten Realtek-Chip und der hatte mit manchen Linux-Kernels, hatte der Treiber Probleme und deswegen ist das so ein bisschen diese NAS-Firmwares sind ja eigentlich ein kleines abgespecktes Linux. Mhm. Und gerade wenn man ein ganz altes NAS hat, wo die Firmware vielleicht nicht mehr upgedatet wird und so weiter, also das passt, geht nicht immer, aber es geht relativ häufig. Also diese Möglichkeit gibt es, aber man muss genau gucken. Der Vorteil an den NAS ist ja, es gibt gar nicht so viele verschiedene Geräte im Grunde. Und man findet meistens in Foren Hinweise, welche Karten gehen. Also da sollte man halt gucken für das eigene Gerät. Wir haben jetzt keine Kompatibilitätslisten angefertigt, aber man findet eigentlich relativ gut Informationen, gerade wenn man eines von den verbreiteten Geräten hat.
Mhm. Okay. Ich fasse mal zusammen, weil es geht ja noch weiter. Das heißt, wenn mir jetzt erstmal der reine Speicherplatz ausgeht an dem alten NAS, habe ich im Prinzip kein großes Problem. Ich kann einfach eine größere Platte reinstecken und nehme üblicherweise auch eine mechanische Platte.
Genau, und dann spielst du dein Backup zurück.
Das, da wollte ich, jetzt machen wir einen sehr unsouveränen Schlenker nochmal zurück zu den Festplatten. Wenn ich jetzt wirklich in irgendeiner Form RAID am Laufen habe und tausche nur eine Platte aus, das ist alles gar kein Problem. Das kann die Firmware und die Weboberfläche, die mir das NAS zur Verfügung stellt, die merkt dann schon, hier ist was neu, ich kopiere das so hin. Oder
in der Theorie ist das richtig. Also, wir gehen mal davon aus, du hast erster Fall, du hast ein RAID 1.
Ja.
Das ist dann noch leicht. Das ist einfach.
Ja.
Ne, dann, das heißt, du ziehst eine Platte raus, steckst die größere rein.
Ja.
Das NAS merkt, ups, macht eine Kopie der Daten auf deine größere Platte. Schön.
Ja.
Dann nimmst du die kleinere raus, die alte, steckst die größere rein. NAS denkt sich, ups, macht eine Kopie und hast alles wieder schick.
Aha.
Du hast ja in der Zeit ein Backup, weil du hast die Platte ja rausgezogen.
Mhm.
So, ja. RAID 5. Ist es ein bisschen komplizierter, da muss ja ein bisschen mehr gerechnet werden, wegen Parity-Informationen und so weiter und so fort. Ziehst du eine raus, also in der Theorie kannst du das machen.
Ja.
Steckst eine rein, NAS macht alles wieder richtig, aber in der Zeit hast du kein Backup.
Und es werden viel Daten hin und her geschaufelt.
Es werden sehr viele Daten hin und her geschaufelt. Und das müsstest du natürlich dreimal machen mindestens, je nachdem wie viele Platten dein RAID 5 hat.
Ja, also drei mögliche Versagenspunkte.
Ja, genau, und natürlich gerade bei älteren Platten, wenn die mal wieder so richtig gestresst werden, ne, zum Beispiel durch so ein RAID-Rebuild, fallen auch gerne mal welche aus.
Okay, also in dem Fall vorher lieber erst ein Backup machen und dann...
Nein, immer erst mal ein Backup machen.
Okay. Ja, ich mag's, dass du da so dogmatisch bist, weil jeder von uns ist, glaube ich, mal in der keinen Mitleidssituation schon gewesen ist. Klar. Dummerweise.
Genau. Ansonsten, es gibt natürlich auch noch solche anderen Schweinereien wie RAID 0, das wollen wir ja gar nicht erst haben, ne? Das soll ja nur ein bisschen beschleunigen, aber das ist eigentlich keine Datensicherheit.
Ist im NAS eigentlich sinnlos.
Ist im NAS total sinnlos. Ja, ein JBOD kannst du im RAID noch machen, im NAS noch machen.
Ja.
Also, dass du einfach, was weiß ich, zwei Platten reinsteckst und sagst, ich will aber nur ein großes Laufwerk haben.
Mhm. Okay.
Würde das ich aber trotzdem ich mittlerweile auch, eigentlich nee, nicht richtig zu raten.
Okay. Gut, also Speicherplatz zu wenig, wir tauschen die Platten aus. Dann kommt es so ein bisschen auf den Anwendungsfall an. Wenn ich oft große Daten hin und her schiebe, achte ich natürlich ein bisschen drauf, dass meine Lese- und Schreibrate von der Platte einigermaßen groß ist. Aber tendenziell sinnvoll, sich einfach auch mal um die Ethernet-Anbindung zu kümmern, was zumindest ab der mittleren bis oberen Preisklasse geht. Nun gibt es dann auch ganz viele Leute, und dazu gehöre ich, die so ein NAS ehrlich gesagt so ein bisschen als Audio-Video-Halde benutzen und da halt einfach irgendwie einen Film von gucken möchten. Manche installieren sich dann halt sogar irgendwie eine Medienverwaltungssoftware, da fällt mir jetzt spontan der Plex-Server ein, der läuft dann ja wirklich auch lokal auf dem Gerät. Da bekomme ich dann schon wieder ganz andere Probleme, weil da ist mir ja eigentlich der Netzwerkverkehr, um so einen Film rauszustreamen, irgendwie reicht ja auch eine lahme Platte und eine lahme Netzwerkanbindung. Aber dann muss vielleicht mal irgendwie ein Untertitel einkodiert werden oder das Video liegt in einem Format vor, was mein Streaming-Stick oder mein Fernseher nicht kann, dann muss das on the fly umkodiert werden. Oh. Da merke ich ja dann manchmal, dass die Karre an sich irgendwie ein bisschen langsam wird und dann kommen wir so in den Bereich irgendwie CPU zu lahm, zu wenig Speicher drin, kann ich da was machen?
Ja, je nach Gerät. Jetzt wird es eben tatsächlich komplex. Also Transcoding on the fly habe ich, ehrlich gesagt, ich persönlich nie so verstanden, warum man sich das antut.
Ja.
Denn da gibt es so viele Unwägbarkeiten. Also wenn man ein Setup hat, was bei einem individuell funktioniert,
ja,
also von dem Codec nach dem Codec und der Prozessor im NAS kann das auch irgendwie, würde ich sagen, ist man ein glücklicher Mensch. Weil nach meiner Erfahrung geht da so viel tendenziell schief. Und dann hat man, sobald man an irgendeiner Stelle was dreht, das heißt, man hat ein anderes Ausgangsmaterial oder man hat ein anderes Endgerät, ja, wo das hin soll, oder das kriegt ein Firmware-Update, das Endgerät, und will auf einmal einen anderen Codec. Ja? Also ich habe ja gerade zum Beispiel den Raspberry 5 getestet, wo in der ersten Version der ausgelieferte Browser noch fröhlich VP9-Material von YouTube angefordert hat, wo er sich dann dran verschluckt hat und so. Also das sind ja genau diese Probleme, die man da hat. Und Transcoding ist nun echt rechenaufwendig. Da würde ich mir wirklich überlegen, ob ich die Filme nicht vorher transkodiere, bevor ich sie drauf mache. Aber gut, es gibt Geräte, die bieten das an. Transcoding ist aber so rechenaufwendig, das kannst du bei einem älteren NAS, also da wäre ich echt überrascht, wäre vielleicht eine Frage an die Zuschauer, wenn es einer geschafft hat, einem älteren NAS nachträglich ein Transcoding beizubringen, was es vorher nicht konnte. Das würde mich mal interessieren, weil den Prozessor kannst du so gut wie nie tauschen.
Ach, okay.
Na, der Prozessor ist einfach, da ist nur so eine Platine drin, wie bei so Mini-PCs.
Ja.
Und da ist alles fest draufgelötet. Üblicherweise ist das so ein einfachst möglicher Mobilprozessor, der da drin ist. Ganz oft liest man da so Celeron oder sowas.
Mhm.
Das sind so Dual-Core oder Quad-Core Billigs-Prozessoren von Intel. Die sind eigentlich für Billig-Notebooks mal entwickelt worden. Die stammen eigentlich von Tablet-Prozessoren ab. Und die sind so in den bezahlbaren NAS. Selbstverständlich gibt es Profi-NAS auch mit wechselbaren Prozessoren, aber da reden wir über Geräte, da geht es bei 800, 900, also eher sogar 1200 Euro los.
Oh, okay.
Ja, manchmal stecken die sogar in einem Rack-Einschubgehäuse.
Mhm.
Ja, die sind eben leicht zu verwalten mit dieser Firmware. Diese Firmware ist sehr universell. Die können die Hersteller über ein riesenbreites Angebot nutzen. Das sagt aber noch nichts darüber aus, wie das individuelle Gerät ausgestattet ist. Und die Hardware Ausstattung bei diesen 300 bis 600 Euro Geräten, die ist mehr oder weniger grundsätzlich vom Aufbau sehr ähnlich. Das sind nämlich sogenannte System-on-Chip-Prozessoren, SoC-CPUs, wo zum Beispiel der I/O-Teil, zum Beispiel der USB-Controller, schon drin ist, was das halt viel billiger macht. Das ist erstmal der erste Punkt. Also Prozessor kann ich so gut wie nie tauschen.
Nun liegen hier Speicher.
Jetzt liegen hier Speichermodule. Moment, ich möchte noch mal weiter, genau. Es ist meist, also bei den billigen Geräten, ein NAS kriegt man ja heute ab, ich sag mal, 170 Euro.
Mhm.
So ein Two-Bay-NAS mit, oder zwei Schächte, Two-Bays,
ja,
habe ich gerade so gesagt, also für zwei Platten. Und da ist dann fast immer bei diesen einfachen Geräten eben kein Intel- oder AMD-Prozessor drin, sondern ARM-Prozessor.
Mhm.
Da kommen jetzt mehrere Dinge zusammen. ARM-Prozessoren sind nicht von der Firma ARM, sondern die entwickelt nur die Kerne.
Ja.
Das heißt, der Prozessor da drin ist eigentlich zum Beispiel heute bei den modernen Geräten ganz oft von Realtek. Die Firma kennen wir von Soundchips und Netzwerkchips. Und die haben über die letzten Jahre haben die so eine Baureihe von extra Chips für NAS gemacht. Und da sind dann halt so zwei oder vier ARM-Rechenkernlein drin, im Grunde wie bei einem Raspi oder wie bei einem Smartphone. Ja. Aber also nicht wie beim Raspi 4, die sind noch älter. Ja. Und also geschweige denn Raspi 5. Das sind wirklich relativ, die sollen ja sparsam sein und billig sein. Und da sind dann oft so, ich sag mal, 1 oder 2 Gigabyte fest aufgelöteter RAM mit auf der Platine. Da gibt es auch keine Erweiterungssteckplätze. Das heißt, bei diesen NAS kann ich wirklich nichts erweitern auf der Platine, kann nicht den Prozessor und nicht das RAM. Und bei den x86-Prozessoren, bei diesen Celerons gibt es eben auch welche, da sind bei den billigsten, gibt es manchmal auch aufgelötetes RAM, was nicht erweiterbar ist. Es gibt aber auch die Kombination, 1 Gigabyte oder 2 ist aufgelötet und es gibt einen Steckplatz. Mhm. Ja, den könnte ich dann erweitern. Und das ist die Aufgabe, die man eben erstmal lösen muss. Was habe ich überhaupt für NAS und hat es einen Steckplatz? Mhm. Ja, das ist also die Schwierigkeit daran, um erstmal damit anzufangen, kann ich überhaupt aufrüsten oder nicht? Also lohnt es sich überhaupt, mir Gedanken zu machen? Ich hatte jetzt schon eine Anfrage von einem Leser, das war sehr lustig. Der hatte tatsächlich ein 12 Jahre altes Gerät mit einem Single-Core Atom, das war noch der Vorläufer von dem Celeron.
Ja.
Und da musste ich erstmal in alten Datenblättern wühlen, weil er sagte, es geht, das Modul passt rein, aber es läuft nicht. Und dann sind wir drauf gekommen, dass das ein so alter Prozessor ist, der eigentlich noch mit DDR2 ursprünglich kam und der bei DDR3, also der war für DDR3 ausgelegt. Das war schon ein Refresh, wie man so sagt, also eine nachgeschobene Version, die auch DDR3 konnte, dann aber nur 2 Gigabyte. Also maximal.
Aha.
Das heißt, er konnte das Modul gar nicht ansprechen, weil es mit viel zu großen Chips bestückt ist. Ja? Mhm. Also diese Fälle gibt es dann auch. Also da wird es ein bisschen kompliziert. Und dann sollten wir vielleicht aber erstmal, bevor wir jetzt nochmal ins Detail drauf gehen, man kann noch ein paar Sachen sagen zu dem RAM. Was bringt es?
Das
ist die entscheidende Frage.
Wäre meine, sollte man sich vorher klären.
Wäre meine Frage. Ich würde jetzt, ne, ihr habt, wie gesagt, ihr habt ein paar Mal kontraintuitiv geschrieben.
Ja.
Mein intuitiver Ansatz wäre, okay, so viel RAM wie möglich schadet nie. Wenn ich es aufrüsten kann, stecke ich da auf jeden Fall noch ein Modul rein. Also es ist so, ich hatte das schon erwähnt, deswegen habe ich das gesagt. Ne? Diese ARM-NAS, die haben oft nur 1 oder 2 Gigabyte und die bringen die volle Datenrate dieser Platten.
Ja.
Manchmal gehen die ein bisschen in die Knie, wenn ich verschlüssele. Haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Das kann man ausprobieren. Oft bricht die Schreibrate beim Schreiben, die Datentransferrate beim Schreiben deutlich ein, wenn man verschlüsselt. Also wenn man alle Daten, viele NAS haben heute so eine Funktion, dann kann ich alle Daten auf der Platte verschlüsseln. Mhm. Warum will ich das machen? Wenn die Platte, wenn ich sie mal entsorgen möchte, dann sind da keine lesbaren Daten drauf.
Ja.
Also das kann man machen. Bei den älteren NAS ist das Problem, dass die Verschlüsselung oft noch Performance gekostet hat. Mhm. Erheblich. Das ist bei modernen kein Problem mehr. Mhm. Ne? Aber bei älteren war es manchmal so, statt eben 100 Megabyte pro Sekunde kann ich nur noch teilweise mit 30 schreiben.
Oh, das ist schon deutlich weniger. Ja.
Wenn ich jetzt wirklich nur ein Backup von einem Notebook mache, was per WLAN dranhängt, vielen Leuten ist gar nicht klar, wie viel langsamer WLAN überhaupt sein kann, wenn ich durch 2 Wände gehe, ja?
Ja.
Dann kann das reichen. Ja, aber sag mal, da ist der Engpass. Aber worauf ich ja hinaus wollte, ist, eigentlich ist ein Netzwerkspeicher ja ein kleiner File-Server, hat man das früher genannt. Und diese Funktion ist wirklich so basic, da brauche ich nicht viel RAM. Mhm. Das funktioniert auch mit dem 1 Gigabyte. Es gibt sogar noch NAS mit 512 MB oder so. Da kriege ich wirklich diese 110 Megabyte raus. Also wenn ich nur das als File-Server nutze, brauche ich das RAM nicht erweitern. Davon wird nichts schneller.
Mhm.
Ja. Das ist wirklich dann erst, wenn ich solche Plugins nutzen möchte, also zum Beispiel, du hast es erwähnt, so einen kleinen Server oder manche machen da auch Nextcloud drauf im Docker-Container, dann geht es schon los. Bei Nextcloud läuft eine Datenbank und eine Datenbank braucht schon viel Platz.
Ja.
Es gibt auch manche Plugins, die haben einfach ein Minimum an RAM, was sie verlangen. Ja. Mhm. Da muss ich aber genau hingucken, ob wirklich dieses Plugin auch mit meiner Firmware-Version gehen würde, wenn ich jetzt ein altes NAS habe. Ja. Bei diesem besagten Laser war es lustig, weil das war ein reiner 32-Bit-Prozessor. Das konnte der sich sowieso alles knicken, was er davor hatte. Also wenn die wirklich 10, 12 Jahre alt sind, da wird es dann echt eng. Ne? Aber wie gesagt, es kann sein, dass man da Docker-Container zum Beispiel draufpackt oder sogar eine virtuelle Maschine, das geht. Und das frisst wirklich RAM. Und dann möchte man natürlich auch 4, 8, in manche gehen sogar 16 oder mehr rein, das geht. Und da so ein 8-Gigabyte-Modul, wir hatten es geschrieben, ne, kostet im Moment 15 Euro oder sowas. Eben. Also das ist wirklich ein günstiges Upgrade. Und wenn das Plugin lahmt, weil das RAM voll ist, dann bringt das natürlich auch was. Mhm. Und die meisten Firmwares haben aber so Diagnosefunktionen, die zeigen dir an, ob das RAM wirklich belegt ist. Und da kann ich einfach nachgucken, wenn das Plugin sehr lahm läuft. Denn es kann ja auch das Problem sein, da sind wir wieder bei den Prozessorkernen, da sind zum Teil in den billigen NAS so ältere Dual-Core-Prozessoren. Ja gut, wenn der halt am Anschlag ist und keucht, dann bringt jetzt das RAM auch nicht mehr, manchmal bringt es noch ein bisschen was, aber auch nicht mehr so viel. Also da muss man wirklich dann gucken, weil 15 Euro in Wind geschossen sind, auch sinnlos ausgegeben. Also da muss man wirklich gucken, ob sich das lohnt. Aber es kann viel bringen.
Okay, also das wäre dann tatsächlich das dritte Anwendungsszenario. Ich benutze das Ding für was anderes noch als ein Datengrab sozusagen oder ein Hinkopieren- und Vergessen-Gerät. Dann kann sich RAM aufrüsten lohnen, CPU meistens nicht, weil technisch nicht möglich.
Genau.
Okay, dann soweit dazu. Was ich mich dann aber tatsächlich frage, wenn das teilweise ja dann wirklich ältere Geräte sind, muss ich dann nochmal wegen der eigentlichen Firmware schauen, weil und wo finde ich überhaupt, gibt es bei den Herstellern Listen, dass da dann halt wirklich auch drin steht, hier maximal 4 Gigramm, mehr geht sowieso nicht.
Ja, ja. Die lügen aber.
Ach so, okay. Ja.
Und jetzt kommen wir in den Special Interest Teil. Ich habe mich seit Jahren, ich finde diese kleinen Prozessoren immer so nett. Ich weiß auch nicht warum. Also ich teste seit Jahren diese Mini-PCs. Ja. Und es lohnt sich so ein bisschen über diese Celerons nachzudenken. Also die hat Intel damals, also Intel wollte eigentlich ja mal die Smartphones erobern 2008 und ist ja damit krachend gescheitert. Ja. Haben also Milliarden in den Sand gesetzt. Und dabei haben sie diese Billigprozessoren, sind sozusagen dabei rausgekommen. Damals gab es noch dieses One Laptop per Child. Ich weiß nicht, ob du dich dunkel erinnerst.
Ich erinnere mich, ja.
Da wollten sie auch mal reinkommen und so. Und das war immer so ein Hase- und Igel-Rennen. Also entweder war ARM schon da oder AMD schon da. Also Intel hat es irgendwie nie hinbekommen. Aber die haben diese System-on-Chip-Prozessoren gemacht. Und die sind mittlerweile, also der modernste heißt jetzt so N100, also Intel-Prozessor N100, Alder Lake N. Die sind gar nicht schlecht. Wenn man die Grenzen kennt, die sind natürlich nicht mit einem Core i5 oder sowas vergleichbar. Aber, und jetzt kommt's, die haben abgespeckte Rechenkerne. Das heißt, diese Rechenkerne sind zum Beispiel bei Gleitkomma nicht so toll, was aber bei dem NAS eben keine große Rolle spielt. Das ist der Witz. Die sind aber im Grunde schon fast ein bisschen zu gut. Also Intel will immer die Hersteller daran hindern, jetzt zu gute Notebooks mit diesen Dingern zu bestücken. Und deswegen sind die künstlich beschnitten. Das heißt, die haben nur 2 SATA-Ports maximal. Die haben immer PCI Express einer älteren Generation. Mhm. Die könnten auch mehr. Ja. Erst jetzt haben die neuesten Generationen USB 3.2 Gen 2 mit 10 Gigabit Sekunde. Also die meisten NAS haben halt nur 5, was zum völlig Kopieren ausreicht, da auch durchaus reicht. Ja gut, für eine schnelle USB-SSD wäre es manchmal schon schön, aber die Platten sind ja nicht schneller da drin. Und und deswegen lügt Intel in den Datenblättern. Und die schreiben immerhin, die können zum Beispiel nur, im Moment ist es so, bei dem N100 steht dran, er kann maximal, steht es hier sogar 16 GB oder 32, aber wir haben jetzt sogar ein 48 GB Modul reingesteckt. Und die sind technisch gar nicht beschnitten. Die sind, das schreibt Intel nur in die Datenblätter. Okay. Ja? Und das Problem ist nur, natürlich muss das BIOS oder die Firmware von dem Gerät mitspielen. Also wenn der Hersteller das gar nicht vorgesehen hat, dann kann er das auch nicht. Aber technisch ist er dazu in der Lage. Das heißt, es gibt so eine spezielle Tuning-Szene sozusagen, die versucht, in manche NAS noch mehr RAM reinzustecken. Und das geht. Also es war ganz witzig, wir hatten dieses Synology DS218 Plus. Das haben wir zufällig seit Jahren als irgendwie Dauertestgerät. Und da ist es so, das hat wie dieses hier Da kann man vorne, das ist bei diesen Geräten gut gemacht, man nimmt die eine Platte raus, man kann man von hier aus nicht so sehen, aber man kommt quasi hier innen direkt an den SO-DIMM-Slot. Zeig's dir auch mal, der ist, liegt hier.
Ah, ich sehe ihn, ja.
Da kommt man sehr gut ran und kann das leicht erweitern. Und der Trick ist aber, innen auf dem eigentlichen Board ist ein zweiter Slot. Und der ist auch tatsächlich als Slot bestückt. Und da steckt 2 GB drin. Und Synology schreibt hin, dass man das maximal auf 6 GB hochrüsten kann. Man dürfe außen nur 4 reinstecken. Stimmt aber nicht, da laufen auch 8. Also dann sind es schon 10. Und wenn man das ganze Ding zerlegt, dazu muss man aber wirklich lauter Schrauben rausdrehen und so weiter, kann man da auch ein zweites 8er reinstecken, also 16 GB.
Okay.
Das geht tatsächlich. Also das heißt, das ist natürlich ein guter Hinweis, mit dem würde ich erstmal anfangen, was der Gerätehersteller selber sagt. Aber wenn man da Glück hat, also muss wirklich Glück haben und man sollte, also man muss sehr experimentierfreudig sein. Man muss auch ein bisschen was wissen, weil in manche gehen nur bestimmte Module bestimmter Größe. Also man sollte da in Foren und sowas gucken oder bei YouTube habe ich das auch gefunden. Da gibt es ausführliche Anleitungen, wo die Leute das schon gemacht haben. Es gibt auch so blöde Inkompatibilitäten. Ja, es gibt auch so Fälle, da, wenn da ein zweites Modul drin steckt, wird das Ding auf einmal schneckenlahm, also das gesamte Gerät. Mhm. Sowas passiert auch, weil das nicht richtig erkannt wird. Also man muss schon so ein bisschen gucken und wenn einem das reicht, was der Hersteller angegeben hat, der NAS-Hersteller, dann würde ich erstmal damit loslegen. Und okay. Auch manchmal haben die Kompatibilitätslisten, welche Module gehen. Das ist eine gute Orientierung. Umgekehrt haben, glaube ich, auch manche Speichermodulhersteller nennen auch Module, die in bestimmte NAS passen sollen. Da kann man also auch nochmal gucken.
Okay, das heißt also für mich, wenn ich jetzt da so eine alte Krücke stehen habe, möchte da mal irgendwie ein bisschen was dran rumpimpen, wäre mein erster Gedanke. Oder mein erster Schritt wäre erstmal, dass ich mir wirklich überlege, was will ich denn eigentlich? Brauche ich mehr Platz und orientiere mich in Richtung Festplatten? Möchte ich mehr Datendurchsatz haben, weil ich wirklich viel hin und her schiebe? Dann orientiere ich mich eher so ein bisschen auf die Netzwerkanbindung. Und im letzten Fall, wenn ich halt die Verschlüsselung anhabe, Docker-Images laufen lassen möchte, vielleicht ist jetzt Video-Transcoding und ein Plex-Server ein bisschen hochgegangen.
Kann ja funktionieren.
Ne? Das heißt, dann schaue ich mal mit wahrscheinlich mäßigem Erfolg in Richtung CPU und aber vielleicht einigermaßen lohnenswerten Erfolg in Richtung RAM. Und du hast mehrmals jetzt Kompatibilitätslisten angesprochen. Das heißt, ich würde dann in dem Beispiel bei Synology einfach mal auf die Webseite gehen und würde mal schauen. Ist das ordentlich gepflegt bei den namhaften Herstellern?
Das hängt aber es hängt sehr vom Gerät ab. Es gibt natürlich Geräte, bei denen, wenn die nicht viel verkauft wurden und nicht viel Nachfrage gab, dann wurde insbesondere nachträglich nicht mehr viel gemacht. Mhm. Ja? Das gilt ja auch für die Platten. Also klar. Die fangen mit einem gewissen Satz an, wenn das Gerät neu ist. Gibt es meistens schon Kompatibilitätslisten, aber das sind ja nicht die Platten, die ich 5 Jahre später kaufen möchte. Mhm. Ja, das ist immer das Problem. Und bei den beliebten Geräten habe ich immer wieder gesehen, dass die Platten
kommen noch durchaus welche hinten drauf,
kommen ja. Welche dazu. Da sind auch aktuelle Platten auf der Liste. Es gibt vor allem noch Community-Foren und so, wo man ziemlich viel erfährt zu den gängigeren Geräten, also die viele Leute haben. Ne? Also insofern, da kann man schon, sagen, ja, also man findet relativ viele Infos. Wenn man natürlich jetzt was Exotisches hat, dann eben nicht so.
Okay, weil ich war so ein bisschen verwundert, dass du in dem Artikel geschrieben hattest, man soll auch penibel genau nach dem Gerätenamen
suchen. Ja, wenn da Plus drin ist oder nicht,
genau.
Das ist schon echt ein Unterschied.
Also hier, ja. Das ist zum Beispiel ein DS723 Plus. Ja?
Ja.
Und man denkt ja bei Plus, na gut, da haben die 2 GB mehr RAM reingemacht oder sowas. Nein, da sind zum Teil andere Prozessoren drin.
Ja,
das heißt, die NAS-Hersteller gucken ja auf das Gerät ganz anders. Für die ist das sozusagen dasselbe 2-Bay-Gerät, was zum Beispiel, also du hast ja schon mehrfach zum Beispiel Plex erwähnt, es gibt Geräte, die haben zum Beispiel einen HDMI-Ausgang. Mhm. Ja, oder die haben 4 Netzwerk-Schnittstellen, weil ich zum Beispiel da auch kleine Netzwerkfunktionen drauf laufen lassen möchte oder damit mein Netz auftrennen kann. Ne? Zum Beispiel in ein Gästenetz oder in ein beruflich genutztes und so weiter. Und das sind die Unterscheidungsmerkmale aus Sicht der NAS-Hersteller. Und dann machen die da irgendwann mal einen neuen Prozessor rein, nennen das dann Plus, weil der Prozessor vielleicht nicht so viel schneller war. Aber das kann sein, dass der statt DDR3 auf einmal DDR4 braucht. Mhm. Also das ist dann ganz doof, wenn man. Also die Kompatibilitätsliste hilft einem dann nicht weiter, ja, wenn man das falsche Gerät angeguckt hat. Deswegen dieser Hinweis und auch bei den Festplatten, also Festplattenbezeichnung. Wir haben noch eine Sache, die wollte ich unbedingt noch mal sagen: Shingled Magnetic Recording. SMR, ja, haben wir noch nicht erwähnt.
Das stimmt.
Sollte man unbedingt wissen, dass es das gibt.
Ja gut, aber wenn wir jetzt so, sagen wir, 10 Terabyte, 12 Terabyte ist sowieso das Minimum, vielleicht, was man normalerweise heute in NAS reinsteckt. Keine Server- oder NAS-Festplatte in dem Bereich oder Größe arbeitet mit Shingled Magnetic Recording. Zumindest keine, die man selbst so kaufen kann.
Ja gut, aber es tauchen ja immer wieder welche auf und dann...
Also diese, was heute von WD oder Seagate als SMR-Platte bei den großen Kapazitäten verkauft wird, das kommt nicht in Handel.
Ist aber erst jenseits von 20 Megabyte.
Ja, ja.
Terabyte.
Ja. Natürlich.
Megabyte. Ja, genau. Wollen wir es noch kurz erklären?
Na,
vor allem sollten wir den Begriff nennen, den man haben möchte.
Conventional Magnetic Recording.
CMR
oder ist Hammer.
Das Kürzel. Ja. Gut, du hast es vorher Hammer schon gesagt. Also Hammer heißt Heat Assisted Magnetic Recording,
ja,
und kommt dann so ab nächstem Jahr mal in den Handel, oder?
Ja.
Ja, aber auch nur bei ganz
großen. Aber auch nicht Platten. In Handel.
Ja, also das können wir vielleicht vergessen, aber Conventional Magnetic Recording, CMR, ist das, worauf man achten sollte. Es gab halt vor zwei Jahren ungefähr, hat WD eigentlich ein ganz solider Hersteller, heimlich, muss man wirklich sagen, heimlich, also man konnte die unterscheiden, hat Platten mit Shingled Magnetic Recording für NES verkauft.
Also die ganz bekannten WD Red, genau, die WD ja nun Red, eigentlich ja, jeder, der schon, also genau, fast jeder, der NAS hat, schon
mal. Und bei diesem Shingle, Shingle bedeutet Schindel, ja, das kommt vom Dach, von der Dachschindel. Mhm.
Überlappend,
da werden die Spuren auf der Festplatte auf eine, ja, sehr geschickte Art geschrieben.
Ja.
Was im Grunde beim Beschreiben erstmal auch gar kein Problem ist in dem NAS. Aber wenn es zu einem Rebuild-Vorgang kommt, dann kann es sein, dass eben da eine ganz ungünstige Wechselwirkung entsteht, weil die Platte, auf die geschrieben wird, wenn da immer wieder Blöcke draufgeschrieben werden, dann muss sie sozusagen immer wieder neu ansetzen. Mhm. Und das kann dann irgendwann dazu führen, dass der Rebuild einfach abgebrochen wird, weil die Platte so langsam wird, dass die NAS-Firmware denkt, die ist doch kaputt. Ja,
ja.
Und deswegen, sag mal, ist die allgemeine Aussage, ne, kann man sagen, also Privatleute sollten in ihrem NAS möglichst conventional, also CMR-Platten,
ja, ich erinnere mich einsetzen. Tatsächlich an den Artikel damals, also das conventional wäre im Prinzip, sie wird wirklich geschrieben wie eine Schallplatte, ne? Also für jede Datenspur habe ich irgendwie eine Spur. Nee,
du kannst hinschreiben, wo du Lust hast.
Ja. Das ist klar, aber es gibt keine Überlappungen und keine Fallstricke.
Bei Shingled musst du ja, da hast du, einen Bereiche von vielleicht 256 Megabyte Größe, in den du nicht reinschreiben kannst. Wenn du da was ändern willst, dann musst du diese 256 Megabyte lesen, im Cache, das, was du haben willst, reinschreiben, und dann diese 256 Megabyte neu schreiben. Du kannst nicht einfach was dazwischen schreiben auf die Platte. Und das ist das, was diese Zeit kostet.
Ja. Und was, wie gesagt, wenn die Platte ganz frisch ist und einmal in einem Rutsch überschrieben wird, taucht das Problem gar nicht auf. Das Problem taucht erst dann auf, wenn Sachen überschrieben oder ergänzt werden.
Und also gelöscht, Lücke.
Genau.
Genau.
Ja. Und da das bei dem RAID 5 Rebuild, da ist das Problem vor allem, weil das eben blockweise ist.
Und der dauert ja sowieso schon lange.
Und die Blöcke passen eben nicht zu diesen Blockgrößen von jeder Shingled Magnetic Recording Platte. Das ist da und da, deswegen, das taucht gar nicht unbedingt immer auf, aber das kann auftauchen und dann wird man wahnsinnig, wenn einem das Problem nicht bewusst ist, weil man hat sozusagen eine fabrikfrische Platte, wo das NAS sagt, die ist aber kaputt, ja, oder eben den Rebuild-Vorgang abbricht. Ja. Deswegen ist es da wichtig, eine CMR-Platte oder sinnvoll eine CMR-Platte zu nehmen, wenn man sein NAS aufrüsten will. Insbesondere, wenn man mehrere Platten betreibt. Wenn man eine hätte, wäre es im Grunde wurscht. Ne?
Ja, dann brauchst du ja kein Rebuild.
Genau. Weil diese SMR-Platten kommen zum Teil, glaube ich, sogar als USB-Platten.
Ne? Ja, die ganzen 2,5-Zoll-Platten zum Beispiel, das ist alles SMR heutzutage. Genau.
Also das ist keine bösartige Technik oder sowas. Ja,
man muss nur wissen. Ne?
Genau.
Also, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ist immer so ein...
genau.
Ja.
Ja. ist doof.
Okay, dann habe ich tatsächlich abschließend noch eine Frage. Ihr testet ja sonst auch einfach Neugeräte, also macht Kaufberatung, also wirklich abgesehen vom Aufrüsten. Und du hast es vorhin eingangs erwähnt, es gibt Malware, Krypto-Trojaner, die sich halt wirklich auf solche Geräte spezialisieren. Hardware-Upgrade schön und gut. Habt ihr ein Gefühl dafür, wie es bei namhaften Hörherstellern dann halt wirklich mit Betriebssystemen oder Firmware aussieht? Weil was nützt mir das schönste, schnellste, aufgerüstete NAS, wenn die Software wirklich löcherig ist wie ein Schweizer Käse und ich kriege da auch keine neuen Versionen mehr für? Habt ihr da so ein bisschen eine Einschätzung, wie gut da die Versorgungslage ist mit Updates?
Also 5 Jahre habe ich das Gefühl, kann man sich drauf verlassen und die sind relativ zügig geworden. Die wurden sehr kritisiert vor, ich sag mal, 6-7 Jahren. Also man hat ja bei Sicherheit, haben ja schon viele Firmen umgedacht und die bemühen sich schon, da hinterher zu patchen. Mhm. Man muss sich natürlich klar machen, wenn ich zum Beispiel lauter Plugins oder sowas habe, Plugins setzen auch manchmal eine bestimmte Firmware-Version voraus, die dann da drauf laufen.
Ja.
Es kann natürlich sein, dass ich mir sozusagen durch einen Sicherheitspatch unten drunter ein Plugin sozusagen wegbombe.
Mhm.
Ja, das kann im Extremfall passieren. Also das ist schon nicht ganz so harmlos. Aber eigentlich patchen die relativ zügig für die Geräte, die halt noch im Support sind. Ja, und man muss es natürlich aktiviert haben. Also man sollte schon ab und zu gucken, ob da automatische Updates auch reingelaufen sind. Also das NAS guckt dann eben ab und zu, so wie die Fritzbox oder der Router ja auch. Also überall ist das automatische, die automatischen Updates sind Pflicht, wenn die Geräte aus dem Internet erreichbar sind zumindest.
Mhm.
Man kann natürlich sein NAS, wenn man das jetzt nur intern nutzt, erstmal diese Funktion gar nicht freischalten. Und zum Beispiel, wenn man dann noch Gäste, sagen wir, ins Gäste-WLAN tut, sodass also wirklich nur freundliche Geräte in dem eigenen Netz sind, kann man relativ sicher sein, werden jetzt bestimmt wieder welche sich aufregen, weil eigentlich betrachtet man mittlerweile alle Umgebungen als feindlich. Man muss immer dran denken, wenn ich so ein Smart-Home-Gerät mir zu Hause eingerichtet habe in dieses Netz, was vielleicht auch auf das Netz zugreifen kann und eine Lücke hat, habe ich natürlich genau das Problem. Ja? Also das ist wirklich schwierig, aber da muss ich mal sagen, was kann man Privatmenschen, die jetzt nicht die ganze Zeit dahinterher sind, überhaupt noch raten in dem Bereich? Also die NAS-Hersteller sind auf jeden Fall sehr viel besser als die klassische Baumarkt-WLAN-Steckdose.
Ja, ich wollte gerade sagen, im Smart-Home-Thema bin ich zu Hause, Kummer gewohnt.
Genau, also wie gesagt, die gängigen Geräte und also ich weiß nicht, da ist nicht nach 5 Jahren hart Schluss, aber das sind natürlich auch genau das mit, wir hatten es ja vorhin von den Plus-Bezeichnungen und so, da geht es natürlich auch darum, dass sie irgendwann zum Beispiel jetzt mal sagen würden, naja, also 32-Bit-Hardware ist jetzt vielleicht nicht mehr das, was wir jetzt in alle Ewigkeit mitschleppen und dann fallen Geräte auch mal hinten runter.
Mhm. Ja. Das ist ja auch normal.
Ja.
Sollen ja was Neues verkaufen.
So ist das.
Ja. Ja gut, und ich meine, Technik entwickelt sich auch weiter. Irgendwann, wir reden ja immer noch über Computertechnik, da ist dann halt...
Was man machen kann zum Beispiel, man kann natürlich sich überlegen mit einem Raspi oder sowas, der ja mittlerweile auch schnell genug ist, man kann natürlich den Raspi sozusagen als Zwischenserver dazwischen schalten sozusagen. Also der holt sich die Daten, ne? Man lässt die File-Serving-Funktion, wie sie ist, und schaltet was dazwischen, was eben eine sichere Firmware hat.
Ja? Zum Beispiel.
Zum Beispiel als eine Lösungsmöglichkeit,
wenn man auch
jetzt unbedingt ein ganz altes Gerät weiter nutzen will.
Wäre auch eine Lösung, wenn man jetzt in meinem Beispiel ein ganz altes Gerät stehen hat und möchte aber trotzdem Medienserver haben, dann kann man auch einfach auf dem Raspi halt Plex oder Kodi installieren und den das machen lassen und er holt nur die Daten aus der Kiste. Das wäre eine Option.
Denn der frisst jetzt auch nicht viel Brot, ne? Also der hat da 3,5 Watt oder sowas und wenn das alte Nest sparsam ist und so weiter, muss man ja immer dazu sagen. Mhm. Also wenn man jetzt so eine alte, also obwohl die waren so richtige Stromschleudern, hatten wir lange nicht bei Nest, ne? Aber es gab also früher schon mal, ja, wenn man da jetzt, sagen wir mal, 4 Platten drin hat, die nicht runterdrehen und einen älteren Prozessor. Ja,
bei diesen Festplattengehäusen, die ich neulich hatte, das war alles so um die 6 Watt.
Ja, also im Leerlauf. Vorhin, ne? Also eine Leistungsaufnahme von einer mechanischen Platte genannt hast, ja, wo ich gedacht habe, oh, okay, das merke ich ja dann sogar wirklich
auf der Stromrechnung.
Ja, ja, da hat man noch nicht drüber nachgedacht. Also, ja,
okay. Deswegen brauchen die ja, unsere Leser sind ja so scharf auf die Balkonkraftwerke, wenigstens im Sommer mittags.
Damit das nass weiterlaufen
kann.
Zumindest tagsüber.
Zumindest tagsüber. Für mich waren das die ganze Zeit Blackboxen tatsächlich und habe halt gedacht, oh ja, wenn das in die Jahre gekommen ist, dann muss ich mich damit abfinden nach 5 Jahren. Aber da habt ihr jetzt gerade wirklich viele spannende Hinweise gegeben, dass da doch tatsächlich noch ein bisschen was zu holen ist und dass man das nicht sofort dann beerdigen muss, wenn es an irgendeiner Stelle mal irgendwie anfängt, der Schuh zu drücken. Dann habe ich tatsächlich noch, der Kollege Dusan Sivatinovic hat auch an der Strecke mitgearbeitet, der ist jetzt hier heute leider nicht in der Sendung. Der hat sich in einem Artikel nochmal drum gekümmert, wie man eigentlich die Daten von einem NAS und aus den VMs, die da drauf sind, am besten sichern kann. Und da ist ein kleines Forschungsprojekt draus entstanden.
Kann man sagen. Ja. Aber erfolgreich.
Genau, ne? Also den Artikel dazu findet ihr auch in der 27 und auch noch einige andere Tipps. Und für dieses Forschungsprojekt würde er sich nochmal ein bisschen über Input freuen. Und wir haben auch noch eine zweite Umfrage, die ich gerne noch anfeaturen möchte. Wir gehen ja jetzt so langsam ans Ende des Jahres und wir haben dann wieder spezielle Ausgaben von CT Uplink zu Weihnachten, zu Silvester. Und das heißt, es wird wieder eine Uplink-Jahresumfrage geben. Da wollen wir ganz gerne wissen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Wir wollen auch ein paar Vorhersagen machen auf Technik in den nächsten Jahren, was da passieren könnte. Und haltet da einfach mal irgendwie in den Kommentaren oder in den Shownotes mal die Augen offen. Da werden wir eine Umfrage reinstellen und würden uns freuen, wenn ihr da alle mitmacht. Und dann bleibt mir nur zu sagen, Lutz, Christoph, vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja, danke.
Danke fürs Zuschauen und habt eine gute Zeit.
Tschüss. Ciao.